Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Frau sein in Deutschland ist gefährlich. Zwar gilt die Bundesrepublik als ein sehr sicheres Land, doch jedes Jahr sterben Frauen durch geschlechterspezifische Gewalt. Allein im letzten Jahr 155. Frauenhass, Diskriminierung, Sexismus und Femizide. Sie sind fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft, sollten es aber nicht sein. Daran erinnert jedes Jahr der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November. Wie ist die aktuelle Situation in Deutschland? Was versteht man unter einem Femizid? Welche grundlegenden gesellschaftlichen Probleme sorgen dafür, dass Frauen häufiger Opfer von Gewalt werden? Und wie wird Frauen in Notlagen geholfen? Darum geht es in dieser Folge von Total Sozial. Ich bin Corbinian Bauer und zu Gast bei mir im Studio ist Susanne Nothaft. Sie ist Juristin und Professorin für Recht in der sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule KSH in München. Frau Nothaft, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe jetzt in der Abendmoderation mit einem provokanten Satz begonnen, nämlich Frau sein in Deutschland ist gefährlich. Wie beurteilen Sie denn diesen Satz aus Ihrer Sicht als Wissenschaftlerin?
Ich glaube, der Satz ist nicht nur in Deutschland richtig, sondern wahrscheinlich in ganz Europa und in der ganzen Welt. Also wir wissen, dass global jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Partnerschaftsgewalt wird. Und das ist unter anderem eine der häufigeren Gründe für die Tötung von Frauen, nämlich in bestehenden Partnerschaften oder nach dem Ende dieser Partnerschaften. Also tatsächlich, die Gefährdung, sozusagen Opfer eines Tötungsdelikts zu werden, liegt in geschlechtsspezifischen Kontexten für Frauen deutlich höher.
Unterm Strich ist es so, dass sich Menschen mehr davor fürchten, einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen, als vom eigenen Partner getötet zu werden. In Wirklichkeit ist das Risiko, gerade als Frau vom eigenen Partner getötet zu werden, aber deutlich höher, als zum Beispiel bei einem Anschlag zu sterben. Reden wir zu wenig über das eine und zu viel über das andere? Oder warum ist das jetzt so eine Information, die für mich auf eine gewisse Art und Weise schockierend war?
Vielleicht ist es schockierend, weil es die unangenehme Wahrheit ans Licht bringt, dass wir das Thema der gleichen Machtverteilung zwischen den möglicherweise auch drei Geschlechtern oder mehr Geschlechtern in Deutschland einfach immer noch nicht gut gelöst haben. Deswegen kämpfen wir ja schon lange auch für den Begriff des Femizids, der diese spezifische Tötung von Frauen aufgrund ihres Frauseins auch im strafrechtlichen Sinn nochmal kennzeichnen würde. Weil der eben beschreibt, dass es hier um Tötungen gibt oder schwerste Körperverletzungen mit Todesfolge, die darauf zurückzuführen sind, dass da in einer sehr finalen Form Macht und Kontrolle über die Frau oder eben über ihren Körper ausgeübt wird.
Also die These, Frau sein ist gefährlich, der können auch Sie aus wissenschaftlicher Sicht zustimmen. Schauen wir uns einmal die Fakten in Deutschland an. Meine Kollegin Katharina Sichler hat sie für uns einmal zusammengetragen.
Durchschnittlich jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann seine Frau oder Ex zu töten. Jeden zweiten Tag gelingt es. 155 Frauen wurden im letzten Jahr Opfer eines Femizids. Geschlechterspezifische Gewalt betrifft fast immer Frauen. 2 von 3 Frauen erleben sexuelle Belästigung. Jede dritte Frau in Deutschland ist sogar von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen. 1/4 aller Frauen erleben sie in der Partnerschaft. Partnerschaftsgewalt stellt damit den Großteil aller Fälle von häuslicher Gewalt dar, so der aktuelle Lagebericht der Bundesregierung dazu. Demnach wurden 2023 rund 250.000 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt. 70% davon Frauen, ein Anstieg zum Vorjahr. Frauenhass gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten und Kulturen. 2011 kam es zum Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, der sogenannten Istanbul-Konvention, die in Deutschland 2018 in Kraft trat. Sie soll einen rechtlichen Rahmen für den Schutz von Frauen von geschlechterspezifischer Gewalt bieten, zum Beispiel ein garantierter Platz im Frauenhaus. 2024 einigte sich die Europäische Union zudem erstmals auf eine EU-Richtlinie zu Mindeststandards zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Kritiker bemängeln, dass beide Übereinkommen in Deutschland bis heute nicht vollumfänglich umgesetzt wurden.
Frau Nothaft, wir haben jetzt eingangs über Femizide, also über Frauenmorde gesprochen und jetzt im Faktenblock ging es auch um häusliche Gewalt, um sexuelle Belästigung. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Also vielleicht ist es gut, sich sozusagen grundsätzlich anzusehen, in welchen Spielarten Frauen getötet werden, um dann zu verstehen quasi, was die Rahmenbedingungen sind und was sozusagen die Rahmenbedingungen für uns in Deutschland sind und warum sozusagen Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften durchaus was mit dem Thema Femizid zu tun hat. Also global gesehen können Sie sagen, es gibt Femizide, die aufgrund eines politischen Machtverhältnisses stattfinden. Wir wissen, dass Frauen in Diktaturen, Menschenrechtsaktivistinnen, kleines i, sehr viel schneller auch getötet werden oder durch Polizeigewalt getötet werden oder in Gefängnissen zu Tode kommen. Da wäre sozusagen der Anknüpfungspunkt, ich werde wahrgenommen als eine politisch aktive Frau. Es gibt sozusagen den Bereich der, ich würde vorsichtig formulieren, sozio in Anführungszeichen kulturellen Gewalt. Da würden die sogenannten Ehrenmorde dazu gehören oder weibliche Genitalverstümmelung oder die Abtreibung weiblicher Föten. Ähnliche Dinge, die auch wieder auf dieser Zuschreibung einer weiblichen Leiblichkeit oder eben des Frauseins stattfinden. Was ich finde, da ein wichtiger Punkt ist, weil den finden wir wirklich in starkem Maß sozusagen auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, dass Misogynie und antifeministische Gewalt einfach hier auch ein Thema sind, bis hin zum Femizid. Also ich finde, wir müssen verstehen, es gibt tatsächlich auch antifeministische Bewegungen, die zu Ende gedacht einfach zu der Tötung von Frauen führen. Und wenn Sie sehr genau hinhören bei den Amokläufern, den sogenannten Amokläufern in Deutschland, wie zum Beispiel dem Attentäter von Halle, da war neben allen antisemitischen, rassistischen Konzepten in seinem Kopf einfach auch ein ganz klarer antifeministischer Impetus. Dann gibt es natürlich immer sozusagen den Konnex zwischen sexualisierter Gewalt gegen Frauen und manchmal endet es tödlich an der Stelle. Also das wäre die vierte Dimension. Und die fünfte, und da finde ich, müssten wir genau hinsehen, das ist sozusagen die Tötung von Frauen, die in Partnerschaften passiert oder nach dem Ende von oft gewaltbelasteten Beziehungen. Weil wenn Sie in die polizeiliche Kriminalstatistik sehen, werden Sie rauslesen können, dass 65% der in Deutschland getöteten Frauen, also Pi mal Daumen, das mag sich marginal verschieben über die Jahre hinweg, aber mehr als die Hälfte im Wesentlichen von ihrem Partner oder dem Ex-Partner getötet werden. Also Deutschland hat tatsächlich im Hinblick auf Femizide eine echte zu bearbeitende Thematik.
Häusliche Gewalt ist ein Problem, was 250.000 Menschen in Deutschland betrifft, was größtenteils Frauen betrifft. Femizide liest man aber medial sehr als Tat, die ein Mensch dem anderen antut. Also da sieht man das als eigentlich einen persönlichen Gewaltakt, einen persönlichen Mord. Und dann liest man das in der Zeitung und denkt sich, aha, okay, ich bin nicht das Opfer, ich bin nicht der Täter, warum betrifft mich das? Die Statistik zu häuslicher Gewalt, die wir vorhin auch gehört haben, die setzt da ja quasi eine Verlinkung zwischen dieser individuellen Mordtat und dem gesellschaftlichen Problem. Können Sie mir die mal aus wissenschaftlicher Sicht erklären, wo da die Verbindung ist?
Ich glaube, eine gute Antwort wäre sozusagen einfach aus der Präambel der Istanbul-Konvention zu zitieren, weil die Istanbul-Konvention wurde geschaffen in Anerkennung der Tatsache, dass die Verwirklichung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frauen ein wesentliches Element der Verhütung von Gewalt gegen Frauen ist. Und dann schreiben die weiter, Gewalt gegen Frauen ist ein Ausdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern, die zur Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung einer vollständigen Gleichstellung geführt haben und die beschreiben auch, dass Gewalt gegen Frauen einer der entscheidenden sozialen Mechanismen ist, durch den Frauen in eine untergeordnete Position gegenüber Männern gezwungen werden. Und ich glaube, das legt quasi, obwohl es ein juristischer Text ist, geschlechtersoziologisch ziemlich klar, wie ist das Geschlechterverhältnis einer Gesellschaft konstruiert? Ist Macht und Kontrolle gleich verteilt? Oder ist es einseitig und geht es mehr um Kontrolle als um eine geschlechtergerechte Verteilung von Macht? Dass das zutiefst was zu tun hat mit dem, ob in solchen Geschlechterbeziehungen dann gefährliche Situationen für Frauen entstehen oder eben nicht.
Also zugespitzt formuliert, das Problem, dass wir eine Gender Pay Gap haben, dass wir zu wenige Frauen in Vorstandspositionen von DAX-Konzernen haben, dem liegt dasselbe strukturelle Problem zugrunde, wie das, was partnerschaftlicher Gewalt bis hin zu Femiziden zugrunde liegt. Das ist die zugespitzte Formulierung.
Und ich kann Ihnen das sozusagen auch mit belegen dadurch, dass Sie in Entscheidungen des Bundesgerichtshofs reinsehen, wo Männer ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen getötet haben. Also wenn sie als Mann gelesen werden, der nicht weiß ist, dem ein migrantischer Hintergrund zugeschrieben wird, wenn sie dann sozusagen ihre Partnerin töten, ist das Narrativ, aha, ein Mann mit einem patriarchalen Herkunftssystem, das ist ein niedriger Beweggrund, deswegen hat er seine Frau getötet. Also ist es ein qualifizierendes Tatbestandsmerkmal und deswegen ist es ein Mord. Wenn ein weiß gelesener Mann seine Frau während oder nach der Beziehung tötet, dann gab es 2008, ich finde wirklich ein zu skandalisierendes Urteil, wo der BGH beschrieben hat, naja, man müsste schon berücksichtigen, wenn die Trennung von der Frau ausging, dann hat es vielleicht so eine Erschütterung ausgelegt und es wurde dem Mann ja auch was weggenommen, dass man schon irgendwie nachvollziehen können muss, dass das eine Ausnahmesituation war. Dieser Mann wurde dann nur wegen einer Tötung verurteilt, weil eben das qualifizierende Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe nicht angenommen wurde in diesem Fall. Und das spricht doch dafür, dass wir im Grunde, auch wenn der BGH das an der Stelle natürlich das nicht explizit belegt hat, aber sagt, okay, da gibt's vielleicht doch so eine Art Anspruch des Mannes gegenüber der Frau, doch sein Besitz zu bleiben. Und Trennungs- oder Emanzipierungswünsche dürfen so eine Erschütterung auslösen, dass die Frau am Ende tot ist und wir sind dann bereit zu sagen, na ja, das war dann aber doch wahrscheinlich eher eine Tötung aus Affekt, also auf jeden Fall kein niederer Beweggrund und deswegen kein Mord. Ich fand das ein sehr sprechendes Urteil, weil das ausdrückt, wie tief selbst bei durchaus sehr gebildeten Menschen, die vielleicht auch nachdenken darüber, was sie urteilen, einfach so ein Urteil zustande kommen kann.
Vor allen Dingen, weil ja grundsätzlich erstmal die vollständige Gleichstellung von Mann und Frau im Grundgesetz steht. Zugespitzt, Gleichberechtigung rettet Leben.
Ja, also ich würde zugespitzt sagen, es ist auch ein schöner Satz, vielleicht sollten wir uns alle ein T-Shirt damit drucken lassen. Ja, ich würde sagen, Gleichberechtigung rettet Leben. Mhm.
Sprechen wir doch gleich über den Begriff Femizid, also Frauenmord. Das ist ein Begriff, den man jetzt in den Medien gar nicht so häufig begegnet, wie man glauben würde. Begriffe wie Familientragödie oder Ehrenmord, das haben bestimmt schon viele Menschen gelesen und man hat es und man liest es teilweise jetzt noch häufiger als Femizid. Warum ist es wichtig, dass man die Dinge beim Namen nennt?
Wir haben tatsächlich den Begriff ja im deutschen Sprachraum gar nicht erfunden, sondern er kommt sozusagen aus dem Angloamerikanischen und stark aus einem Diskurs des globalen Südens, die sozusagen als erste versucht haben, klarzukriegen, es gibt Situationen in politischen und soziokulturellen Kontexten, wo Frauen einfach aufgrund dieser strukturellen Ungleichheit Opfer werden. Und es muss sozusagen in diesem Begriff des Mordes wegen Frausein, also Femizid, auch ausgedrückt werden. Und dass wir in Europa und sozusagen auch in Deutschland das dringlichst tun sollten, legt uns die Istanbul-Konvention nahe, die ja seit Februar 2018 in Deutschland einfach geltendes Recht ist, weil die fordern von den Strafgesetzen der jeweiligen Mitgliedsländer, Artikel 46a, dass Gewalt, die aufgrund einer Geschlechterspezifik ausgeübt wird oder die im Bereich von Partnerschaften oder nach der Trennung aus Partnerschaften verübt wird, dass das sozusagen ein straferschwerender Grund ist. Und auch das würde uns sozusagen eine gute Argumentationsbasis dafür liefern, zu sagen, wir müssen das Töten von Frauen aufgrund ihres Frauseins nochmal deutlich benennen und damit auch anders bewerten, als alles unter sozusagen die Kategorie der strafrechtlichen Tötung oder des Mordes zu fassen, sondern zu sagen, da gibt's noch eine Kategorie, die ist Ausdruck geschlechterspezifischer Gewalt. Und deswegen eben der Begriff Femizid.
Unser Femizidbegriff, der hat sich noch nicht mal so verfestigt, dass Medien ihn regelmäßig verwenden. Und in einer Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag hat Anfang letzten Jahres auch eine Frage gegeben, wie viele Femizide hat es denn in Bayern gegeben? Und hat das Innenministerium geantwortet, ja, es gibt kein bundesweites Kriterium, keine bundesweite Definition für Femizide. Deshalb kann man die Statistik der bayerischen Polizei nicht demnach filtern. Man dröselt's mal auf. Und es zeigt ja, dass man noch nicht mal fragen kann, wirklich einfach, wie viele Femizide hat es gegeben. Warum ist es wichtig, dass es so eine Definition gibt und dass wir diesen Begriff auch eindeutig verwenden?
Ich finde, manchmal muss die Gesetzgebung dem gesellschaftlichen Diskurs voranschreiten. Ich würde mir Ähnliches erhoffen, sozusagen von einer Veränderung des deutschen Strafgesetzbuches, wenn es nicht den Begriff des Femizids explizit geben wird, dann zumindest geschlechtsspezifische Gewalt, Tötung oder Gewalt aus Partnerschaften heraus zumindest als Strafverschärfungsgrund explizit in den Strafzumessungsregeln zu verankern. Also ich denke, dass wenn etwas auf einer rechtlichen Ebene festgelegt ist, müssen sich Gerichte und Staatsanwaltschaften damit auseinandersetzen. Sie müssen eine Stellung dazu beziehen. Ich muss sozusagen in Urteilen oder auch in Schriftstücken darauf Bezug nehmen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich darüber hinaus Effekte und Wirkungen nach draußen, wenn sich mehr Menschen beruflich damit auseinandersetzen müssen, wäre meine Hoffnung, dass es auch zurückwirkt sozusagen in die Gesellschaften hinein. Also auch wie JournalistInnen berichten und eben nicht mehr vom Liebesdrama oder vom Familienkonflikt oder von ähnlich verniedlichenden oder sozusagen Täter-Opfer-Verantwortungen verwischenden Begriffen gesprochen wird.
Die eigentliche Frage, die sich uns als Gesellschaft akut stellt, ist, wie können wir Femizide verhindern? Die meisten Femizide, haben wir gehört, finden in einem System häuslicher Gewalt statt und sind Folge von häuslicher Gewalt. Doch es gibt Hilfe. Frauenhäuser sind für Betroffene häufig der letzte Ausweg. Rund 14.000 Frauen und noch einmal 16.000 Kinder haben im vergangenen Jahr den Schutz in einem Frauenhaus besucht. Im Erzbistum München und Freising betreibt der Sozialdienst katholischer Frauen, der SKF, zwei solche Häuser. Meine Kollegin Katharina Sichler hat mit der Leiterin der Häuser, Cornelia Trettner, gesprochen.
Eigentlich sollte es Cornelia Tretners Job und die Frauenhäuser des SKF gar nicht geben müssen. Doch in Wirklichkeit brauchen sogar mehr Frauen Hilfe, als Plätze in den Häusern zur Verfügung stehen. Über 300 Anfragen schutzbedürftiger Frauen gab es allein im letzten Jahr. Nur etwa die Hälfte bekommt einen Platz. Manchmal, so die Leiterin, geht es sprichwörtlich um Leben und Tod.
Das eine sind ganz konkrete Fälle, wenn Frauen, die körperlich massiv angegriffen wurden, sprich zum Beispiel, kann ich mich an eine Klientin erinnern, niedergestochen wurden vom Gefährder, dann im Anschluss zu uns kommen. Und es begegnet uns natürlich in der Form, dass Frauen zu uns kommen, wo die Gefährder damit drohen, sie umzubringen oder auch den Kindern etwas anzutun.
Viele Geschichten von Tretners Klientinnen ähneln sich. Wegen einmaligen partnerschaftlichen Streitigkeiten geht niemand ins Frauenhaus. Meist ist es der letzte Ausweg nach einem jahrelangen Leidensweg.
Das geht oft im ganz, ganz Kleinen los, dass die Frau erniedrigt wird zunehmend. Von Woche zu Woche, von Monat zu Monat wird es mehr und verändert sich. Die Frauen haben oft kein eigenes Konto oder dürfen zu bestimmten Arztterminen nicht mehr alleine gehen. Und so steigert sich das. Und auf einmal kommen Drohungen, wenn du das und das tust, dann passiert das und das. Wenn du die Kinder mitnimmst, bringe ich euch alle um.
Täter sind meist die Partner. Aber in manchen Fällen auch die restliche Familie, Eltern, Geschwister, Onkel und vereinzelt sogar die Nachbarn. Opfer von häuslicher Gewalt kann im Grunde jeder werden, weiß Tretner.
Wenn eine Frau als Kind, als Jugendliche schon gesundes Selbstbewusstsein entwickelt, ist es bestimmt hilfreich. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar feststellen, dass das Thema häusliche Gewalt überhaupt nichts zu tun hat mit der Bildung, mit der Herkunft, mit der finanziellen Situation. Häusliche Gewalt geht quer durch die Gesellschaft und ob die Frau aus der Situation rauskommt, ob sie den Mut findet, da rauszugehen, hängt natürlich auch von bestimmten Faktoren ab.
Beim Ausweg spielt das soziale Umfeld eine wichtige Rolle. Manche Betroffene nehmen selbst Kontakt mit dem SKF auf oder werden von Beratungsstellen sowie der Polizei dorthin vermittelt. Aber auch Familienmitglieder, Freunde, Arbeitgeber bringen Frauen dorthin. Im Frauenhaus bekommen die Klientinnen zum einen ein Dach über dem Kopf und ein sicheres Versteck vor ihrem Gefährder. Zum anderen bietet Tretners Team auch psychosoziale Betreuung. Dabei unterscheiden sie in Aufnahme-, Betreuungs- und die Entlassungsphase.
In der Aufnahmephase gilt es wirklich erstmal für uns, eine Bestandsaufnahme zu machen. Herauszufinden, gibt es irgendwas, wo wir ganz, ganz schnell handeln müssen. Dann geht es so weiter, mit der Frau mal langsam zu überlegen, okay, wo kann es denn hingehen? Will sie hier bleiben? Hat sie irgendwo Verwandte, wo sie vielleicht hin will? Wie geht's mit dem Thema Arbeit gegebenenfalls weiter? Und dann irgendwann natürlich auch gemeinsam mal zu schauen, okay, wie geht's wohnungstechnisch weiter? Und das ist wirklich das schwierigste Problem für die Frauen.
Die Dauer des Aufenthalts, die kann dabei von wenigen Wochen bis hin zu mehreren Monaten variieren. Der SKF nimmt Frauen aus ganz Deutschland auf. Das ist nötig, da sich manche Klientinnen um jeden Preis vor den Gefährdern verstecken müssen.
Das sind die Fälle, wenn die Polizei von vornherein weiß, dass die Frau massiv gesucht wird, entweder vom Gefährder oder von der Familie.
Gerade bei diesen sogenannten Hochrisikofällen geht es um maximale Diskretion. Meist wissen inklusive der Polizei nur eine Handvoll Personen, wo die betreffende Frau untergebracht ist. Obwohl die Frauenhäuser alles tun, um Frauen einen Safe Space zu bieten, bekommen viele Täter wieder einen Zugang. Besonders, wenn es gemeinsame Kinder gibt. Familiengerichte seien oft nicht ausreichend geschult, kritisiert Tretner.
Und es führt dazu, dass oft die Täter sehr schnell wieder Umgang bekommen. Und dann ist es mittlerweile ja auch erwiesen, dass es gerade in diesen Sorgerechtsverfahren so bestimmte Punkte gibt, wo die Gewalt auch wieder hochkommen kann. Das triggert die Täter. Und das ist was, was die Frauen schon sehr fordert und wo sie auch viel, viel Begleitung brauchen und auch die Kinder.
Trotzdem kehren Frauen aus Mangel an Alternativen oder großen Versprechungen oft zum Partner zurück. Ein familiäres Happy End gibt es laut Tretners Erfahrung aber nie. Stattdessen landen die Frauen über kurz oder lang wieder im Frauenhaus. Viele Klientinnen schaffen es erst nach mehreren Aufenthalten, unabhängig von den Gefährdern zu werden und sich ein eigenes Leben aufzubauen. Katharina Sichler für Total Sozial.
Frau Nothaft, wir haben jetzt im Beitrag gehört, die Frau Tretner hat erzählt, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen die Gewalt noch einmal hochkochen kann, dass es auch Triggerpunkte für die Täter, für die Gefährder gibt. Was sagt die Wissenschaft? Gibt es Phasen, in denen Frauen noch einmal besonders gefährdet sind, auch für Gewalt oder einen Femizid? Und was bedeutet das für die Schutzbedürftigkeit der Frauen in genau diesen Phasen?
Also, wir können sozusagen ausrechnen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, dass deutlich immer über die Hälfte der Frauen, die sozusagen getötet werden, aufgrund ihres Frauseins eben von Partnern oder Ex-PartnerInnen getötet werden. Die unmittelbare Zeit nach der Trennung aus einer gewaltbelasteten Beziehung ist eine sehr gefährliche Zeit. Da könnte sich die Gewalt steigern oder es könnte eben auch im schlechtesten Fall zu einem Femizid kommen. Wir haben im angloamerikanischen Bereich und bei den Kolleginnen aus Großbritannien dazu sehr differenzierte Studien. Und da wird sehr schnell deutlich, die Gewalt wird fortgeführt. Vielleicht wird sie verschoben, wenn der unmittelbare Kontakt eben nicht mehr so einfach möglich ist, in Richtung digitaler Gewalt, in Richtung Stalking, in Richtung emotionaler, psychischer Gewalt. Wichtig ist aber zu verstehen, dass auch in diesem Zeitraum durchaus weiterhin körperliche Übergriffe stattfinden, sogar sexualisierte Gewalt. Und schwieriger wird das Problem, wenn gemeinsame Kinder betreut wurden. Weil dann hat der misshandelnde Partner, wenn er auch sozusagen ein Umgangsrecht im Hinblick auf die Kinder hat, die Möglichkeit zu sagen, jetzt bist du mit den Kindern ins Frauenhaus gezogen, ich habe aber doch ein Umgangsrecht, ich möchte das auch durchsetzen. Die sind dann sehr schnell beim Familiengericht und stellen Anträge auf die Wiedereinsetzung des Umgangs der ihnen entzogenen, in Anführungszeichen, Kindern. Und wenn Familiengerichte dann nicht verstehen, dass diese erste Phase nach der Trennung brandgefährlich ist für in der Regel die Frauen, weil die zum großen Teil gewaltbetroffenen Parteien in einer Partnerschaft sind und relativ ungeregelt den Umgang wieder einsetzen und eben den Umgang nicht aussetzen oder keinen betreuten Umgang anordnen, dann ist einfach wieder Tür und Tor geöffnet für den misshandelnden Partner, Kontrolle auszuüben, also seine Macht wiederherzustellen und im schlechtesten Fall einfach durch den Kontakt im Tatsächlichen auch übergriffig zu werden, bis hin zur Tötung.
Mit dem Ziel, dass man mit einer guten Forschungsgrundlage, die dann möglicherweise auch eine gute juristische Grundlage darstellen würde für das Handeln von Familiengerichten, einfach mit dem Ziel, um zu verhindern, dass Täter Täter werden oder dass Männer Täter werden und
Täter bleiben
und gleichzeitig Frauen besser davor zu schützen. Wie könnte das funktionieren?
Die amerikanischen Kolleginnen haben sehr gut beschrieben, wirklich, wie das Gefährdungsrisiko bis hin zur Tötung erstmal ansteigt und dann wieder abflacht. Da ist sehr viel Wissen da. Wir nutzen das amerikanische Wissen nicht und wir haben aber selber gar nicht dazu geforscht. Ich finde wichtig, dass wir das tun würden. Ich finde es deswegen auch wichtig, das nochmal sozusagen im deutschsprachigen Raum wirklich zu rezipieren, weil sie an den Familiengerichten, ja nicht an allen Familiengerichten, aber an einigen Familiengerichten, mit Narrativen konfrontiert werden, die dazu tendieren, dass so die Verantwortung zwischen Täter und Opfer verschoben wird und argumentiert wird, na, wer weiß, ob die Gewalt wirklich so stattgefunden hat. Vielleicht ist es ja nur eine Strategie der Frauen, um irgendwie ihre Situation im Scheidungsverfahren, im Unterhaltsverfahren zu verbessern. Und es wird immer so dieser Vorbehalt, ach, vielleicht setzt die Frau den Vortrag der Gewalt ja nur strategisch ein.
Man kennt das Argument irgendwie, da versucht sich eine Frau durch Diskreditierung eines Mannes einen Vorteil zu verschaffen. Ich habe gelesen, es gibt eigentlich kaum Fälle, wo sowas tatsächlich stattfindet, aber dass dieses Argument dafür genutzt wird, um wiederum die Frau zu diskreditieren, das ist allgemein bekannt.
Also wir haben dazu nicht geforscht, aber die englischen Kolleginnen haben sich die kindschaftsrechtlichen Verfahren dazu sehr genau angesehen und die beschreiben genau dasselbe Phänomen. Ich finde, es ist auch wieder sozusagen ein Reproduzieren eines patriarchalen Narrativs, der im Prinzip Frauen, die anfangen für sich ihr Leben wieder zu gestalten, autonome Entscheidungen zu treffen, Nein zu sagen zu Gewalt, dass auch eine Gesellschaft eigentlich kein Interesse hat, diesen Frauen Gehör zu schenken, sondern man sehr viel schneller bereit ist, im Grunde dem Täternarrativ zuzustimmen, nämlich zu sagen, vielleicht manipuliert sie das Gericht, ja. Es gibt eine einzige Studie aus Amerika, die ist von Anfang der 2000er Jahre. Die haben mal untersucht, wer sozusagen bei amerikanischen Gerichten, wer hat denn gelogen? Und da kam raus, dass es wie in der wirklichen Welt natürlich Menschen machen alles Mögliche. Aber es waren unter 3% von Frauen, die das strategisch vorgetragen haben, die Gewalt. Oder die Gewalt meinetwegen auch ausgebaut haben. Aber 25% der Männer haben gelogen, indem sie einfach behauptet haben, die Frau sei psychisch krank oder die Frau hätte eine Suchtproblematik oder die Frau hätte dieses und jenes getan. Also wenn wir schon über eine Manipulation sozusagen der Familiengerichte sprechen, müssten wir eigentlich über den Manipulationsversuch der misshandelnden Partner sprechen, weil passt ja auch im Prinzip in deren Logik. Also die gehen zum Familiengericht, weil sie über das Umgangsrecht gerne wieder sozusagen zumindest Kontrolle über das ihnen entzogene Familiensystem herstellen wollen. Also ist doch sehr naheliegend, dass eher die versuchen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um das wiederherzustellen und natürlich auch das Gericht zu manipulieren. Aber über diese 25%, die ja nun deutlich mehr sind als die weniger als 3%, sprechen wir nicht.
Frau Nothaft, Angebote wie die Frauenhäuser des SKF, die gibt es schon lange. Trotzdem gibt es auch nach wie vor viele Femizide und auch die Gewalttaten sind teilweise sogar gestiegen in den letzten Jahren. Die Istanbul-Konvention ist ja eigentlich seit 2018 in Kraft. Wir haben vorhin schon gehört, sie ist nicht vollumfänglich umgesetzt. Inwiefern würde die Umsetzung helfen, das Problem von geschlechterspezifischer Gewalt gegenüber Frauen zu reduzieren und vielleicht auch dabei helfen, die Angebote für Frauen in solchen Situationen zu verbessern?
Also die Istanbul-Konvention ist ja ein Rechtswerk, das sich mit Prävention, Beratung und Intervention beschäftigt. Das heißt, die haben alles durchdekliniert, was eine Gesellschaft tun sollte, um geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, Mädchen und Jungen bis hin eben zu Femiziden zu verhindern. Das heißt, also ich muss zuerst überlegen, was brauche ich im Bereich der Prävention? Also das meint berichten, die richtigen Begriffe verwenden, sensibilisieren, den Diskurs in die Mitte der Gesellschaft stellen. Entsprechende Angebote für Jungen und Mädchen machen, sexuelle Bildung in Bayern, geschlechtergerechte Ideen zu, wie konstruiere ich Partnerschaft, wie löse ich Konflikte und dieses. Also eine breite Bildungsoffensive. Zum anderen, glaube ich, müssten wir Recht novellieren. Also wir brauchen den Strafverschärfungsgrund Straftaten heraus aus Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften, den ja 46a der Istanbul-Konvention fordert. Wir brauchen, um dieses Thema der Gewalteskalation während der Trennungsphase besser steuern zu können, eine Veränderung des Kindschaftsrechts, dass wir im Gesetz nochmal verankern, quasi der Umgang mit einem Elternteil, das gegenüber der Partnerin gewalttätig war, dient nicht dem Kindeswohl und kann eher ausgesetzt werden, um eben den betreuenden Elternteil und die Kinder zu schützen, weil das würde der Artikel 31 der Istanbul-Konvention fordern von uns. Ich denke, jede der beteiligten Institutionen, Jugendämter, die Polizeidienststellen, aber auch Familiengerichte haben eigene Logiken von Gefährdungseinschätzung. Was die Istanbul-Konvention fordern würde, ist aber eine gemeinsame Gefährdungseinschätzung, um dann sozusagen auch gemeinsam anschließend zu überlegen, was wir als Sicherheitsmanagement in diesem Fall aus unseren unterschiedlichen beruflichen Perspektiven, weil die müssen alle am Ende des Tages dann auch zusammenarbeiten. Also Jugendämter mit Familiengerichten, mit Polizeidienststellen und mit Beratungsstellen und eben auch insbesondere die Frauenhäuser.
Jetzt einfach noch aus einer menschlichen Perspektive heraus. Sie forschen zu diesem Thema und Sie haben schon gesagt, wir haben jetzt in der ganzen Sendung gehört, wir haben ein ganz tiefgreifendes Problem mit einer Ungleichbehandlung von Männern und Frauen, die eben zu Gewalt und auch zu Frauenmorden führen können. So ganz menschlich gefragt, wie würden Sie im Kleinen von jedem Einzelnen glauben, dass man sich daran beteiligen kann, geschlechterspezifische Gewalt gegenüber Frauen zu verhindern?
Ganz grundsätzlich ist wahrscheinlich der kleinste Kern, an dem wir ansetzen können, dass wir sozusagen in Familien, wie auch immer diese Familien gestrickt sind, wer in diesen Familiensystemen Elternteil ist, dass wir sozusagen miteinander aushandeln, ganz alltäglich, ganz im Praktischen, wer übernimmt welche Aufgaben, wie teilen wir Care-Arbeit und Berufsarbeit, Geld und Versorgung gleichmäßig unter uns auf. Also das sind alles keine Patentrezepte und die werden uns vielleicht am Ende des Tages nicht wirklich helfen, geschlechtsspezifische Gewalt grundsätzlich der den Boden zu entziehen, aber also es ist vielleicht ein Versuch wert, im Kleinen an gesunden Rollen von Männern, Frauen und nicht binären Personen zu arbeiten, dass jeder sein Leben frei gestalten und leben kann, auch in der Familie. Das finde ich ganz wichtig. Also nochmal zu überlegen, ob Regeln verhandelt werden können. Also Beteiligung einfach auch über die Generationen hinweg in Familien stattfindet. Also es ist vielleicht ein erster Schritt, der machbarer erscheint, weil ich im Hinblick auf die gesamteuropäische politische Lage oder jetzt nach dem Wahlsieg Trumps in den USA eher darüber erschüttert bin, dass wir als Rollenmodelle in der Politik ganz patriarchal-maskulinistische Personen und Rollenbilder wieder gelebt bekommen und auch Menschen haben, die diese Personen in diese Ämter gewählt haben. Also ich bin da gerade eher pessimistisch und denke, dann müssen wir wahrscheinlich im kleinsten Teil sozusagen unserer persönlichen Beziehungen anzufangen, da wirklich miteinander drauf zu achten und ja einfach zu verstehen, dass sozusagen, wenn ich mit meiner Partnerin gleichberechtigt lebe, gewinnen wir beide. Es nimmt mir nämlich auch zum Beispiel als männlicher Teil in der Partnerschaft Druck. Also vielleicht gewinne ich einfach auch was durch geschlechtergerechtes Leben im Alltag. Vielleicht ist es das, was wir stärker betonen müssen. Also Männer verlieren nicht, wenn sie sozusagen Macht und Kontrolle abgeben, sondern ich glaube, die gewinnen einfach an Lebensqualität und an Freiheit. Ich glaube, das ist das Modell, was wir nie im Kopf haben. Alle Menschen gewinnen, wenn wir uns für mehr Freiheit entscheiden.
Also man muss nicht darauf warten, dass an den großen Rädern der Politik gedreht wird, sondern man kann das Ganze schon mal im Kleinen auch für sich selbst machen, denn Geschlechtergerechtigkeit kann Leben retten, hatten wir vorhin so als Satz. Das war im Gespräch mit Total Sozial Susanne Nothaft, Professorin für Recht in der sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in München. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Danke, dass wir sprechen konnten.
Und wenn Sie keine Sendung mehr in Zukunft verpassen wollen, abonnieren Sie doch einfach Total Sozial. Dann hören wir uns auch das nächste Mal wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich für dieses Mal Corbina Bauer. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.